Mein Beitrag heute Abend hat viel mit dem von gestern Abend zu tun, mit dem von Metta, Wohlwollen, Güte, Offenheit, Herzensoffenheit. Und der Titel meines Beitrages lautet „Mit Sorgfalt leben, eine aufwertende Perspektive auf unser Dasein“. Nun, warum dieses Thema? Sorgfalt ist für mich persönlich, seit ich mich erinnern kann, ein Thema, das mich umtreibt. Der Ausdruck von Sorgfältigkeit, von Sorge tragen zu Dingen, zu Situationen, zu anderen Lebewesen, zur Natur, das hat mich schon immer irgendwie direkt berührt. Das hat angeklungen bei mir, wenn ich das antraf oder noch heute antreffe. Und auch meine ersten, sagen wir mal, Repräsentantinnen der buddhistischen Lehre und Praxis. Das war der Abt, den ich schon erwähnt habe, des Klosters in Japan, in dem ich zu praktizieren angefangen hatte. Dann später die Mönche des Klosters Dhammapala in Kandersteg und danach auch zwei kursleitende Frauen, die verkörperten eine sichtbare Sorgfalt im Umgang mit sich, mit ihren Aufgaben und auch mit mir. Ich habe das direkt auch empfangen dürfen. Und das erweckte in mir sehr viel Vertrauen. Sehr viel Vertrauen in diesen Praxispfad, weil ich irgendwie Werte verkörpert sah und umgesetzt ins Verhalten dieser Leute, die mich berührt haben, die mir Sicherheit gegeben haben. Und daher Vertrauen in diese Form von innerer Beschäftigung, die diese Praxis ist. Aber nicht nur im spirituellen Kontext, auch weltliche Ausdrucksformen von Sorgfalten lösen in mir immer wieder Beglückung und Ehrfurcht aus. Also schon fast auch so, könnte sagen, spirituelle Gefühle. Es macht da dann gar keinen Unterschied. Es berührt mich einfach tief, wenn ich zum Beispiel in künstlerischer Ausdrucksform Sorgfalt erlebe. In Musik, ich habe mich eine Weile sehr mit Musik auseinandergesetzt, also wenn ich das da antreffe oder im Tanz, zum Beispiel klassische indische Musik ist etwas für mich, was ich absolut toll finde diesbezüglich, weil das Menschen sind, die sehr in Bezug gehen müssen miteinander, auch in dieser improvisatorischen Form von Musik, nicht nur improvisiert, gar nicht, aber auch. Oder eben Bewegungskünste jedwelcher Art. Das war mit der Grund, warum ich mit Karate angefangen hatte damals. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mache, aber irgendwie landete ich da in dieser Karate-Schule, weil ich in dieser Klarheit, in diesem Ausdruck Sorgfalt sah. Das hat mich eingenommen. Da wollte ich, das lag mir irgendwie. Oder natürlich in Schreiben, in Poesie, Gedichten, wo ich immer denke, ich lese viel zu wenige, ich würde das gerne. Oder in Gemälden, die kann ich weniger einschätzen. Und dann natürlich auch die Art und Weise, wie Menschen mit Dingen umgehen, wie sie Dinge bewusst und sorgfältig berühren oder wie sie einer bestimmten Aufgabe mit großer Aufmerksamkeit nachgehen. Das kann man ja sehen, wie jemand etwas berührt, in die Hände nimmt, ob das nachlässig ist oder ob da Bewusstheit drin ist letztlich, ob das bewusst geschieht und sorgfältig. Und auch da natürlich kam ich sehr auf die Rechnung in Japan. Also die ganzen Gartenanlagen zum Beispiel sind ein reiner Ausdruck von dieser Sorgfalt, auch dann im Umgang mit der Natur. Kunsthandwerk, Begegnungsrituale, zum Beispiel in Wajima, das ja sehr getroffen worden ist in Japan, diese Halbinsel, wo Wajima liegt, die getroffen worden ist vom Erdbeben, das neulich war, am Neujahrstag. Das tut mir weh, weil das ist eine Hochburg von Lackwarenkunst, Lacquerware, wo man in x Schichten Holz mit Lack überzieht. Unglaubliche Geduldsgeschichte und man sieht kein Stäubchen und kein Schlark drauf. Es ist einfach perfekt, wenn man das dann in den Fingern hält und berührt. Und da wurde jetzt, habe ich gehört, ganz viel zerstört, weil diese Stadt fast vollständig zerstört wurde. Also auch das vergänglich. Ja, im Gegensatz zu dieser Sorgfalt, die mich so anrührt, bemerke ich manchmal, wie mich ein offensichtlicher Mangel an Sorgfalt irritiert. Dass ich zusammenzucke, wenn ich sehe, dass Dinge nachlässig behandelt werden oder ohne ersichtlichen Grund weggeworfen werden. Wenn Menschen aufhören, sich um sich selbst zu kümmern, das finde ich besonders schmerzlich. Oder wenn Menschen oder Situationen nicht angemessen oder unfreundlich behandelt werden. Also es kann wirklich richtig wehtun. Und ich weiß nicht, ob ich da irgendwie euch auch abhole bei diesen Gedanken, mit diesen Gedanken, ob euch das ähnlich ergeht, ob ihr da auch in, ob euch das auch berührt, je nachdem, in die eine oder andere Richtung. In Bezug auf Menschen, was mich da besonders schön dünkt, ist, wenn sich Menschen anderen Menschen freundlich zuwenden, wenn sie auf andere Menschen eingehen, auf eine einfühlsame und sanfte Art. Das finde ich sehr schön, wenn es sichtbar ist, auch, dass sich Menschen um andere Menschen kümmern. Oder insbesondere mit Kindern, wenn das auf eine geschickte Art passiert, dass Kinder in einer schönen Art getroffen werden und der Umgang mit ihnen angemessen und schön ist. Jetzt mit meinem Beitrag, das Ziel ist, dass ich einer bestimmten inneren Gesinnung nachgehen möchte, einer fürsorglichen Wertehaltung. Ganz konkret, das heißt einer inneren Haltung, die Sorgfalt und Fürsorge als wichtig erachtet, wo das ein Wert hat. Ich glaube persönlich, dass eine innere Wertehaltung, die von Sorgfalt und Fürsorge geprägt ist, wesentlich ist und unserem Leben buchstäblich Wert verleiht. Dass es das Leben buchstäblich aufwertet. Und ich glaube, dass Sorgfalt und Fürsorge an sich, an und für sich einen Wert haben in sich. Und zwar ungeachtet dessen, was das dann im Außen bewirken mag, wenn wir sorgfältig sind, mit einer Situation sorgfältig umgehen, ungeachtet des Resultates. Und ich möchte uns mit meinen Gedanken heute Abend darin bestärken oder vielleicht einfach anregen oder vielleicht auf die Idee bringen überhaupt, Sorgfalt und Fürsorge zu erkennen, hochzuhalten und dies unabhängig davon eben, wie schon gesagt, was wir damit letztlich zu bewirken vermögen. Und nun, ich muss zugeben, dass ich diese Gedanken und diesen großen Wunsch nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation auf unserer Erde mit euch teile. Und dass das auch mit ein Grund ist, warum ich mich überhaupt auch irgendwie damit begonnen habe, mehr auseinanderzusetzen. Ich vermute das mal. Unsere ökologischen, klimatischen, sozialen und politischen Themen, die umtreiben mich. Und vielleicht umtreiben sie auch euch. Deshalb rede ich auch darüber. Sonst würde ich es einfach für mich behalten. Und ich habe auch ein Bedürfnis, darüber zu reden. Ich habe ein Bedürfnis, in Resonanz zu gehen mit diesen Themen, weil sie mich beschäftigen. Ich möchte nicht alleine mit denen sein. Und so sind eben diese Gedanken zur Sorgfalt auch in diesem Kontext zustande gekommen und ich nehme auch ein Stück weit Bezug darauf. Ich frage mich zum Beispiel diesbezüglich, in welcher inneren Haltung kann ich persönlich mich mit den großen Weltthemen, die da rumliegen, erkenntlich sind, beschäftigen. Wie stelle ich mich ihnen? Also irgendwie, okay, wie schaue ich sie mir an? Bin ich willens, sie mir anzuschauen? Und auch, was hilft mir, ein Mindestmaß an Klarheit zu haben inmitten dieser doch sehr verwirrlichen und herausfordernden Situation, zumindest ich erlebe das so in der wir drin sind, in dieser sehr komplexen Situation auf unserem Planeten. Und die Klarheit, die ich mir oft wünsche, mit den offenen Fragen, die im Raum stehen. Was gibt mir diese Klarheit? Und ja, wie kann ich mit den Sorgen und Ängsten, die sie auslösen können, persönlich wie kollektiv, ich behaupte mal, dass ich das kollektiv auch beobachte, nicht nur bei mir, sondern im ganzen, ja, was es mit uns als Gesellschaften auch macht. Wie gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, eine innere Haltung in mir zu finden, die sich in einer, die mir verhilft, Klarheit im Umgang damit zu haben, so klar wie es möglich ist. Also, dass ich meinen Umgang damit klären kann. Also, in anderen Worten, welche innere Haltung unterlegt dann auch mein Handeln, mein Antworten auf die Fragen, die da sind. Und auch wenn unsere aktuelle Weltlage solche Fragen natürlich regelrecht provoziert, die ich jetzt genannt habe, hervorkitzelt, wie kann ich mich darin bewegen jetzt in dieser Situation auf eine gute Art und Weise? So sind diese Fragen gleichzeitig auch Fragen, die sensible und sinnsuchende Menschen schon zu früheren Zeiten umtrieben haben. Und ich habe gerade eben ein sehr überraschend inspirierendes Buch über den Gautama, den späteren Buddha, gelesen. Der historische Buddha von Schumann, jetzt weiß ich gerade den Vornamen nicht mehr. Und das ist so eine geschichtliche Darstellung, eine Einbettung des Buddha, der Figur des Buddha in seine Zeit. In welcher Zeit hat er gelebt? Wie waren die da unterwegs? Und was war das vielleicht für ein Mensch? Und der wird geschildert in diesem Buch als ein sehr sensibler und philosophischer Zeitgenosse, sein Vater, der einem Autonomiestaat vorgestanden hat, der wollte eigentlich, dass der in seine Fußstapfen treten würde, aber hat das nicht geschafft, weil der einfach zu philosophisch und sensibel unterwegs war. Das war eine Prädisposition, die nicht zum Kriegen getaugt hat, sondern eher zum Erwachen. Und also ihn haben solche Fragen wahrscheinlich auch umtrieben und das Umfeld war brutal. Ich habe dann so gedacht, boah, das Leben war echt auch hart da. Da gab's Banditen der gröberen Art, da musste man mit allerlei rechnen. Und dann natürlich auch noch wilde Tiere und die sind sich auch ziemlich an den Kragen gegangen. Also die waren auch bedroht, wie wir uns vielleicht heute auch bedroht fühlen. Anders, aber auch. Also wahrscheinlich eben hat diese Frage nach der inneren Haltung dem Leben gegenüber auch den Buddha umtrieben. Und wir finden eigentlich in den Lehren des Buddha eine sehr klare Bezugnahme auf diese Frage der inneren Haltung, der günstigen inneren Haltung dem Leben gegenüber. Der Buddha hatte nämlich erkannt, dass an der Wurzel unseres inneren Leidens, er hat sich ja sehr introspektiv auseinandergesetzt mit dem Leben, darum eben taugt er nicht als Staatenführer. Er hat herausgefunden, dass da an der Wurzel unseres inneren Leidens die Kräfte von Gier, Hass und Verblendung aktiv sind. Er nannte sie die Wurzelkräfte des Leidens. Die sind zu unterst und geben Anlass zur Ausformung aller anderen unheilsamen Herzens- und Geisteszustände, die uns leiden machen und andere. Und dementsprechend umgekehrt sind es die inneren Kräfte von Verzicht und Loslassen, das Gegenstück zu Gier, Verzichten, Loslassen. Dann Güte und Mitgefühl, was die Gegenstücke sind zu Hass oder Aversion. Und natürlich Weisheit und klares Sehen, Verstehen, tief verstehen, was die Verblendung kontert. Und das sind Kräfte, diese Kräfte von Verzicht und Loslassen, von Güte und Mitgefühl, von Weisheit und klarem Verstehen, die zu unserem inneren Glück führen und eben Gegenkräfte zu den drei Wurzelübeln von Gier, Hass und Verblendung sind. Und damit definierte der Buddha eine glückbringende innere Haltung als eine in Weisheit eingebettete Gesinnung von eben Großzügigkeit und Genügsamkeit, von der Fähigkeit loszulassen und von Glück und Mitgefühl. Also es ist ziemlich klar in der Lehre des Buddha eigentlich definiert, was unser Glück befördert und was es eher untergräbt. Und damit haben wir eine innere Haltung, die für mich persönlich eine große Orientierung ist. Es ist sowas wie ganz Grundlegendes. In die oder in die Richtung? So mal grundlegend. Und ich sehe in diesen Aspekten, die der Buddha da erwähnt, also loslassen können, Güte, Mitgefühl leben, Großzügigkeit, Verzichten, Weisheit. Ich sehe darin, oder meine wieder zu erkennen, eine weise, sorgfältige, fürsorgliche Wertehaltung, dass sich das irgendwie, dass das zusammenpasst, zusammengeht. Im Zusammenhang nun wieder mit dem mit den planetaren aktuellen Sorgen ist es für mich tröstlich zu wissen, dass es Menschen gibt, die eine solche innere Haltung, wie eben beschrieben, die ich auch als fürsorglich betrachte, tatsächlich leben und ausdrücken. Die Verzicht leben, die Genügsamkeit leben, die anderen helfen und die das irgendwie wahrscheinlich als wert sehen. Sonst würden sie nicht auf dieser in diese Handlungen gehen, die sehr sichtbar sind. Das sind Menschen, denke ich mal, die ihre Betroffenheit so deutlich wahrnehmen, dass sie in der Folge auch klar Stellung beziehen, Taten folgen lassen und das Unmögliche in Sachen zum Beispiel von Klima, von Flüchtlingen oder schlechten Lebensbedingungen von Tieren, Menschen, Pflanzen aktiv anpassen und da ihr Engagement ausleben. Also sie leben dann eine aktive Fürsorge. Und ich kenne euch nicht im Detail, ich kenne eure Leben nicht, wie ihr unterwegs seid, aber ich vermute mal, dass da das ein guter Sammelpot ist, auch von Menschen, die solches Engagement auch hochhalten und vielleicht sogar wirklich engagiert sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da einige von euch angesprochen fühlen. Also ein Engagement, in dem wir uns konkret für das Wohlergehen anderer Lebewesen einsetzen, eine fürsorgliche Haltung zum Ausdruck bringen. Das kann sein, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, als sie zum Beispiel vor 2 Jahren begannen zu kommen. Sind es schon 3 Jahre? Achtung. 2 von der Ukraine, jetzt in unserem Fall in der Schweiz vor allem, dass die sogar ins eigene Haus aufgenommen werden. Ich habe Freunde, Freundinnen, die das gemacht haben und immer noch Flüchtlinge bei sich zu Hause haben. Ich finde das unglaublich toll. Ich habe es mir auch sofort überlegt und habe angesichts der Situation in unserem Haus musste ich mir dann eingestehen, dass das ziemlich einschneidend wäre. Ich habe es dann sein gelassen. Aber ich komme noch dazu auch auf diese Gründe, wieso ich das auch ernst genommen habe, dieses Nein in mir. Oder dass es Leute gibt, die ganz klar Geld spenden, angesichts dessen, was sie haben, ordentlich zum Beispiel. Oder Menschen, die sich mutig und auch ausdauernd für das Klima aktiv einsetzen oder die wirklich verzichten, immer vor dem Hintergrund von welchen Fußabdruck ich mache. Oder Menschen, die seit vielen Jahren oft Selbsthilfeprojekte für benachteiligte Menschen oder Regionen lancieren oder unterstützen. Und dann, da kenne ich keine persönlich, aber da staune ich immer wieder Menschen, die sich auf Schiffe ins Mittelmeer begeben und Menschen aus Seenot retten. Oder Menschen, die sich für das Tierwohl einsetzen. Und nicht zuletzt auch natürlich Menschen, die sich politisch einsetzen, die aktiv werden und sich für Solidarität in der Gesellschaft einsetzen. Also das auf ihrer politischen Agenda haben, nicht die anderen. Das sind Menschen meiner Ansicht nach, die sich kümmern, die sich wirklich kümmern um das, was ist, die aktiv werden, statt dass sie missliche Sachlagen ausblenden oder kleinreden. Das sind wache Menschen, die versuchen mutig zu sein, den Problemen mit Lösungen zu begegnen, statt mit resignieren und schlittern lassen. Menschen, die sich sorgen. Und ich bin wirklich tendenziell sehr beeindruckt von einer auf diese Weise ausgedrückten Fürsorge und Sorgfalt. Ich habe einen anderen Weg gewählt, ich bin in anderer Weise aktiv, aber ich weiß auch nicht, ob ich das, einzelne Sachen, die solche Menschen machen, ob ich das selbst könnte. Also ich bin wirklich beeindruckt und ziehe meinen Hut vor vielerlei Engagement, was ich sehe. Und dies unabhängig vom Wirkungsgrad der jeweiligen Aktionen. Denn es sind Einsätze und Handlungen, die für mich in meinen Augen ein sich sorgen und kümmern und auch eine Fürsorge für andere ausdrücken. Nicht nur für sich, sondern für andere. Das finde ich, wie eingangs erörtert, ich finde das einfach berührend und schön. Also hinter solchen Einsätzen sehe ich eine fürsorgliche Wertehaltung. Das heißt, die könnte vielleicht sein, grundsätzlich andere Lebewesen sind auch von Wert, sind von Wert. Oder das Leben anderer zu beschützen ist von Wert. Das Leben an sich zu schützen ist von Wert. Verzicht auf eigene Vorteile und Annehmlichkeiten zugunsten eines größeren Ganzen ist von Wert. Freundliche und mitfühlende Aufmerksamkeit und entsprechende Handlungen sind von Wert. Die Bedürfnisse anderer haben Bedeutung und sollen in meine Entscheidungen mit einbezogen werden. Mit Freude am Wohlergehen anderer ist von Wert und Ausdauer und Geduld in einer Angelegenheit sind es wert, aufgebracht zu werden. Das sehe ich so in diesen sichtbaren Aktionen von anderen Menschen in Form ihrer Haltung, die dahinter sein muss, dass sie das machen können. Und ich möchte hier noch unbedingt einschieben, dass es ganz viel Aktion gibt, die wir nicht sehen. Menschen, die im Hintergrund Unglaubliches machen, das wir nie zu Gesicht bekommen. Also das ist zum Glück ein Thema geworden. Care Work. All die Arbeit, die in den Haushalten daheim geschieht, zum Beispiel zugunsten anderer Menschen. Ehepaare, wo zum Beispiel der eine also Ehepartner, Partnerin an Alzheimer erkrankt und der andere Partner, die Partnerin, sorgt für diesen Menschen über viele Jahre zum Beispiel. Ich finde, ja, das tritt nicht so an die Öffentlichkeit, aber es ist natürlich ein unglaublicher Ausdruck einer fürsorglichen Wertehaltung und passiert erst noch ohne irgendwelche Lorbeeren. Es passiert zu Hause und ist sehr, sehr anstrengend und belastend. Also, ich möchte einfach das noch einfügen. Vieles sehen wir ja gar nicht, was an Gutem und an Fürsorglichem und Sorgfältigem passiert. Hinter verschlossenen Türen oder in Spitälern, wo wir nicht reinsehen oder in sonstigen Institutionen. Und ihr seid vielleicht selbst so engagiert und niemand weiß davon oder macht keine große Geschichte draus. Also fürsorgliche Wertehaltungen sehe ich hier. Die Missstände und oder Leiden erkennen. Eine Haltung, die grundsätzlich das Wort anderer, Wohl anderer mit einschließt, statt das zu ignorieren oder sogar zu verletzen. Und das ist keine gegebene Sache. Und wie wir ja auch wissen, solche Wertehaltungen, es wird ja sehr deutlich in dieser Zeit jetzt, die wird längst nicht von allen Menschen geteilt. Aber es gibt sie, ist da. Zum Glück. Und das wäre vielleicht ein Wunsch von mir, dass ihr, oder wir alle, dass wir das sehen und erkennen, dass wir uns auch davon inspirieren lassen, davon nähren lassen, davon Hoffnung bekommen auch für die Situation, in der wir drin sind. Sehr erfreulich, sehr mutspendend und tröstlich. Jetzt habe ich weit ausgeholt mit diesen Gedanken in die äußeren aktuellen Ereignisse. Ich denke aber, es ist wichtig, sie fordern unsere Aufmerksamkeit und es ist auch richtig, dass sie diese Aufmerksamkeit fordern, dass wir da hinschauen. Nun aber gleichzeitig diese schwierigen äußeren Ereignisse, die lösen in uns, sofern wir sie an uns heranlassen, möglicherweise Reaktionen aus. Das macht was mit uns. Also das, was wir sehen, was da um uns herum geschieht und auch schnell geschieht, das macht höchstwahrscheinlich etwas mit uns, wenn wir das erkennen. Und auch diese inneren Reaktionen, die können wir nicht ignorieren. Besser noch, wir sollten sie nicht ignorieren. Und das passiert natürlich schnell, weil diese ganze Szenerie, in der wir uns drin befinden, auch irgendwie sehr bedrohlich, die Sinne sind außen, da vergessen wir manchmal zu beachten, was das mit uns auch macht. Und darum jetzt der zweite Teil dieses Vortrages, nämlich der Blick gegen innen. Diesen zweiten Teil des Vortrages geht es jetzt um diese innere Ebene und vielleicht habt ihr das, weil ihr jetzt ja eh am Praktizieren seid, schon gemacht, wie ihr mir zugehört habt, habt ihr vielleicht Reaktionen in euch drin festgestellt, eigene Gedanken, Gefühle, die ausgelöst wurden. Also in diese Richtung zu horchen, denke ich, ist sehr wichtig und wir machen das ja als Praktizierende hier in dieser Form von Praxis. Praxis, das ist ja eigentlich unser Tagesgeschäft hier. Hierfür, darauf werdet ihr eingeschworen. Ich hoffe, hierfür seid ihr auch wirklich hergekommen. Für diese Schulung von Herz und Geist. Die setzt bei uns selbst an, also nicht bei den äußeren oder Umgebungsfaktoren, sondern ganz bei uns selbst, unseren geistig, emotional, körperlichen Vorgängen, Impulsen, Absichten. Und aus Sicht der Lehre des Buddhas gehen diese Absichten und Impulse, wie auch Samuel gestern erwähnt hat, allen unseren Gedanken, Worten und Handlungen voran. Das ist das, was unsere Gedanken, Handlungen, Worte antreibt. Diese Impulse in uns. Und in dem Maß, wie wir diese inneren Impulse und Absichten klar wahrnehmen können, erhalten wir natürlich auch die Möglichkeit, diese Impulse und Absichten heilsamer zu gestalten. Also nur, wenn wir sie überhaupt erkennen und wahrnehmen können. Und da erhalten wir die Möglichkeit, wenn die Geschicktheit wächst im Umgang mit dieser inneren Befindlichkeit, das, was wir hier machen. Auch vielleicht zu mehr innerem Frieden zu finden, mehr inneren Freiheit, mehr innere Wahlmöglichkeit zu bekommen. Und auch mehr Mitgefühl, mehr Freundlichkeit. Also egal, wie die Umstände unseres Lebens sind, in unserem Herz und Geist besteht ein Freiraum, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass wir auf Lebensumstände genauso wie auf innere Befindlichkeiten hilfreicher, leidmindernder zu reagieren beginnen können, uns darauf zu beziehen beginnen können, statt uns weiter unbewusst in ihnen zu verstricken. Ja, das wäre so fast ein bisschen eine Umschreibung dessen, was wir hier tun, was die Absicht ist davon. Und hier nun ein Blick darauf, was mit uns passieren kann und was ihr vielleicht ja längstens schon auch bemerkt bei euch oder auch nicht, vielleicht sieht es ganz anders aus bei euch, wenn ihr auf die aktuelle äußere Situation euch bezieht oder die an euch heranlässt. Das können auch Situationen im persönlicheren Umfeld sein, die was mit euch machen. Natürlich, das ist mit eingeschlossen, nicht nur die Weltlage. Also Reaktionen, die in uns auftreten können aufgrund von äußeren Ereignissen, das ist zum Beispiel Angst. Das ist eine bekannte, sehr gut mögliche, wenn etwas eher bedrohlich wird. Es kann zu Ratlosigkeit führen. Ich nenne jetzt einfach das, was auftreten kann in Bezug auf was uns bedrohen mag in diesen Tagen, auch in dieser Zeit. Es kann Ärger auftauchen, Entrüstung, Wut, sofort handeln wollen, Aktionismus oder das Gegenteil, Trauer, Resignation, Hoffnungslosigkeit, Aufgeben, Ohnmacht, ein Erleben von Ohnmacht. Oder was auch auftauchen kann, ist, dass wir einfach nicht wahrhaben wollen, dass Verdrängung stattfindet, Gleichgültigkeit, Indifferenz. Oder dass wir einfach schlicht nichts Schwieriges mehr sehen und hören wollen. Ich habe schon wieder Angst vor den amerikanischen Wahlen, weil vor 4 Jahren war das wirklich sehr anstrengend. Mein Mann ist sehr gut politisch informiert und hat sich ziemlich, hat es sich nicht leicht gemacht mit diesen Wahlen und auch darüber natürlich sprechen wollen. Und ich habe mich, wie gesagt, nicht leicht. Und dann immer in dieser Thematik drin zu sein, irgendwann merkte ich schlicht, genug, ich kann nicht noch mehr von dem hören. Es ist mir einfach zu viel. Also da kam dieses nichts Schwieriges mehr sehen und hören wollen. Oder nochmals andere Reaktionen. Hier kennt sie vielleicht aus eurer eigenen Erfahrung. Und das sind sehr nachvollziehbare Reaktionen. Das passiert mit uns und wir reagieren auch nicht immer gleich zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das hängt ja dann auch wieder von Bedingungen ab, die in uns drin sind. Bin ich genug ausgeschlafen, dass ich das ertrage, die Bad News? Oder bin ich in einer inneren Verfassung von mehr Gleichgewicht, von mehr, wie sagt man, das Gegenteil von Gleichgültigkeit, Ausgeglichenheit? Und dann ist es möglich, dass ich vielleicht auch mehr aufnehmen kann, mich sogar aktiv dafür interessieren kann. Also das ist unterschiedlich. Aber diese Reaktionen können passieren und sind eben nicht verwunderlich, weil auf der Basis, an der Basis all dieser Reaktionen auf äußere schwierige Ereignisse, da finden wir ganz basale biologische Reaktionsmuster in uns. Das ist wirklich auch mitgeliefert, die haben wir. Das sind Reaktionsweisen auf Bedrohung, die auch schnell wirken müssen. Das ist grob gesagt, wisst ihr, kämpfen, flüchten, aufgeben. Und das können wir vielleicht bei uns selbst beobachten oder auch bei anderen beobachten, dass das irgendwie eintritt und eben widerspiegelt wird in solchen von mir eben beschriebenen Befindlichkeiten. Und das sind natürlich nicht unbedingt hehre Gefühle oder Reaktionsweisen, die wir an uns lieben. Die machen uns weder froh noch stolz und sie können sogar Schuld und Scham in uns auslösen. Sich ohnmächtig fühlen kann, uns schuldig fühlen lassen zum Beispiel. Oder so von etwas bedrängt werden, dass wir einfach nichts mehr hören wollen, kann uns ebenfalls schuldig fühlen lassen, weil, und das höre ich immer wieder von Praktizierenden oder sonst auch sensiblen Menschen, ich bin so privilegiert, hier, jetzt, noch, wer weiß, das Leid gleichzeitig ist so groß in dieser Welt, darf es mir überhaupt noch gut gehen? Ich habe das schon x-mal gehört, auch in Gesprächen, auf Kursen hier. Darf es mir angesichts dessen noch gut gehen, wenn ich weiß, wie es anderen geht? Also es kann wirklich eine Not in uns auslösen. Wir sehen es, wir lassen es ran, wir lassen uns berühren und es macht wirklich was mit. Und dass es was mit uns macht, ich möchte das einfach betonen, das ist vollkommen normal, dass wir im Kontakt mit äußeren Problemen, auch mit inneren Konflikten, dann gefühlsmäßige Reaktionen haben und schwierige Gedanken, Szenarien, dass wir uns überwältigt fühlen, unsicher, hilflos und in der Folge dann auch schuldig, total normal. Das ist schlicht auch tief in uns verankert, auf die Gefährdung, in unseren Reaktionsmustern auf Gefährdung. Und mir hilft das, und darum erwähne ich es hier, das zu verstehen, weil es kann uns entlasten. Wir können da auch wieder ein bisschen Distanz kriegen, merken, wie ich eben mit amerikanischen Wahlen irgendwann ich kann nicht mehr, weil es ist zu viel, ich schlafe nicht mehr gut. Und das zu anerkennen und zu verstehen, mich statt dafür mir noch einen obendrauf zu geben, und ich sollte mich jetzt wirklich damit befassen, zu merken, nein, es ist zu viel, ich schaffe das jetzt gerade nicht mehr. Weil offenbar, ja, ich merke es ja, ich schlafe nicht mehr gut, irgendwie überfordert mich das gerade. Und es ist so wichtig, dass wir uns das auch eingestehen können, diese Reaktionen. Und es ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, es heißt ja nicht, dass wir nicht uns sorgen um die Welt. Vielleicht ist es sogar eher ein gegenteiliger Ausdruck, dass wir uns sorgen um die Welt, dass es uns auch berührt. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir geschickt damit um? Das Gute ist, wenn wir diese Reaktionen in uns drin, diese Kräfte, die dann entstehen in Herz und Geist, wenn wir uns derer bewusst sind, dass sie da sind, dann können wir in Übereinstimmung sein mit unserer inneren Realität. Dann darf die da sein. Das ist ja das, was wir hier üben. Also das dient uns, hoffe ich, auch im Leben mit, was auf uns zukommt, dass wir den Mut haben, zu merken, was das macht, das Leben mit uns jeweils, und damit in Einklang kommen können in Bezug auf uns das eingestehen können, so gut es geht. Und vielleicht passiert auch Verdrängung, es hat eben auch seinen Platz biologisch, weil es einfach zu viel sein könnte, dass wir das verstehen. Und wenn wir aber wirklich so mehr auch diesen Kontakt zu innen behalten und nicht nur im Außen verloren gehen, unsere innere Realität mitschneiden, dann haben wir die Chance, dass wir uns dieser inneren Realität auch mit Sorgfalt annehmen können. Also ich habe vorhin lange und breit darüber gesprochen, wie schön es ist, im Außen mit Sorgfalt den Dingen zu begegnen oder den Situationen und Menschen, aber hier der inneren Realität mit Sorgfalt zu begegnen, das ist genauso wichtig. Und so kann schwieriges inneres Erleben eben auch Anlass geben zu Sorgfalt, zu Fürsorge. Wir können da in uns drin vielleicht auch Qualitäten entdecken von Fürsorge, die wir mit außen nicht schaffen. Oder umgekehrt, dass wir es außen besser schaffen und anhand dessen dann auch im Inneren lernen können. Diese Fürsorge nach außen und nach innen. Diese beiden Realitätsebenen oder Erlebnisebenen von außen und innen, die scheinen sich oft gegenseitig auszuschließen dann in der Folge, dass man dann so hin und her schwankt, dass wir eben mal dringend helfen möchten oder wie bei mir mit den Wahlen, ja, ich möchte zuhören, ich möchte informiert sein und dann wieder sich überfordert fühlen, nein, geht irgendwie nicht, schaffe ich nicht, dass wir uns dann zurückziehen und manchmal mit schlechtem Gewissen ins Private. Aber wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, vielleicht können wir das einfach beides halten, diesen Wunsch nach Zuwendung zu dem, was schwierig ist, im Außen, und auch Zuwendung zu dem, was schwierig ist, im Inneren, dass wir das beides halten können. Und was hilft uns dabei? Wie ist das möglich? Und da, das war eben auch so eine Frage im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit diesem Thema von Sorgfalt, finde ich da Hinweise in der Lehre des Buddha. War das ein Thema damals? Gibt es da sowas wie Aspekte von Sorgfalt und wie macht man das innen, außen, wie bringt man das in Übereinstimmung? Und ich wurde fündig, es gibt da Hinweise darauf, wie wir diese Impulse von Sorgfalt nach innen, Sorgfalt nach außen, wie wir die zusammenführen können, wie wir beiden Ebenen gerecht werden können, wie wir uns auf beiden Ebenen hilfreich verhalten können, was uns dabei hilft. Nämlich, dass wir, was uns darin hilft, eine fürsorgliche Haltung gegen innen und gegen außen zu entwickeln, die in beide Richtungen geht sozusagen. Ich habe ein Zitat hier von Ajahn Suchito. Und ich denke, bei diesem Zitat, so auch wie ich ihn kenne, er meint das wirklich, dass er die Verbindung sieht von innen und außen, dass er diese Unterscheidung eben nicht macht. Er sagt, alle Formen mit Sorgfalt und Respekt behandeln. Wir üben uns der Verletzlichkeit von allem, was Form hat, also wir selbst und die Außenwelt, gewahr zu sein. Sogar im Fall, in seinem Fall, einer Bettelschale aus Metall. Du behandelst sie mit Sorgfalt und Respekt. So wird diese Geisteshaltung zur Geisteshaltung, mit der du dich auf deinen Körper beziehst, auf das Kloster beziehst, auf die Leute um dich herum, die Welt, die Natur. Alles wird mit einem Gefühl von Sorgfalt und Respekt gehalten. So beginnt der Geist, leer von seinen Beschäftigungen zu werden, und er wird achtsam und klar. Ajahn Suchito beschreibt als eine sehr umfassende Fürsorge, die gar nicht mehr wirklich so unterscheidet, was jetzt innen fürsorglich behandelt wird und was außen fürsorglich behandelt wird. Es ist eine Fürsorge oder Sorgfalt, die sich in einer Art von Achtsamkeit äußert, die sich sowohl dem inneren wie auch dem äußeren Erleben und Wirken gleichermaßen bewusst und sorgfältig annimmt. Es ist eine Achtsamkeit, die also die Verwobenheit auch von innerer und äußerer Welt anerkennt. Und sie lässt die beiden manchmal scheinbar so getrennten Welten sich einander näher kommen. Und das geschieht dadurch, dass wir die äußere Welt wie auch das innere Erleben gleichermaßen beachten. Und somit geht eine sorgfältige Achtsamkeit in beide Richtungen. Nach innen und nach außen. Nach innen zu unseren oft auch unreifen Impulsen, die wir haben, und nach außen zu den Bedürfnissen der Welt. Also eine sowohl als auch Sorgfalt und nicht dieses, oh, ich sollte doch jetzt und das nicht, oder ich sollte hier und das nicht. Ich sollte zu mir schauen, dann kann ich nicht außen auch hinblicken, oder ich sollte mich um die Welt kümmern und mich selber dabei vernachlässigen, sondern beides irgendwie im Auge zu behalten. Und eine zentrale Lehrrede des Buddha, die unterstützt diese Art von Geisteshaltung in beide Richtungen. Wir finden hier einen Hinweis, nämlich in der Satipatthana Sutta, in der Lehrrede zu den vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist eine sehr zentrale Praxislehrrede und Praxisaufforderung. Und darin spricht der Buddha explizit von der Achtsamkeit, die wir gegen innen schulen, das was wir hier hauptsächlich machen, gegen außen schulen und gleichzeitig gegen innen und außen. Also nicht nur gegen innen und gegen außen, sondern gleichzeitig gegen innen und außen. Wie können wir das gleichzeitig präsent halten? Und dann begegnete ich noch demselben Praxisvorgehen in einer Lehrrede, die der Buddha hielt. Das ist die Sedaka-Lehrrede, und da spricht der Buddha darüber, in welcher Art und Weise wir einander schützen können sogar und zueinander Sorge tragen können. Und ich möchte jetzt abschließend diese Lehrrede als ein bildhaftes Gleichnis nehmen für ein umsichtiges und sorgfältiges Sein in der Welt. Also, auch um unserem Dasein eigentlich einen Wert zu verleihen, eine Bedeutung, egal wie die Umstände sind. Diese Lehrrede, die geht so, da erklärt der Buddha seinen Mönchen oder vielleicht waren auch Nonnen dann schon dabei, weiß ich nicht, die kamen ja erst später dazu, am Beispiel eines Akrobatenpaares, auf welche Weise sie einander gegenseitig am besten schützen können. Müsst ihr euch das so vorstellen, das sind zwei Akrobaten, in diesem Fall ist es eine Frau, ein Lehrling und ein Akrobatikmeister, und sie muss auf ihn hochsteigen, auf einen Bambusstab, der auf seiner Schulter befestigt ist, und sich oben balancieren. Und wenn die das gut machen, das war damals offenbar üblich, die Art von Unterhaltung, die man hatte, konnten sie davon leben, weil sie Spenden kriegten. Ja, konnten damit sich ihr Leben verdienen. Und der Buddha hat das als Gleichnis genommen, weil die Frage da natürlich aufgetaucht ist, wer muss jetzt für wen aufpassen? geht es jetzt darum, dass der unten gut zu sich schaut und nicht wackelt, oder geht es darum, dass die oben vor allem auf ihn achtet, wenn er wackelt, dass sie sich anpasst und umgekehrt? Also man kann sich da ziemlich fragen, wo soll ich jetzt zuerst schauen, auf mich oder was der unten macht und umgekehrt? Das war so die Fragestellung, die die beiden Akrobaten umtrieben hat. Und der Buddha als Quintessenz davon, er sagte, wenn du auf dich selbst achtest, das war dann einfach die Interpretation dieser Situation, die er geschildert hat. Wenn du auf dich selbst achtest, achtest du auf andere. Wenn du auf andere achtest, achtest du auf dich selbst. Offenbar besteht eine Wechselwirkung zwischen auf die anderen achten und auf sich selbst achten. Das tut sich gegenseitig gut. Und der Buddha fährt fort mit der Frage, die er an seine Mönche richtet, wie achtest du auf andere, indem du auf dich selbst achtest? Also wenn sich das offenbar gegenseitig bedingt. Wie geht das? Und seine Antwort, die er gibt, ist, indem du deine eigene innere Praxis kultivierst und entwickelst, achtest du auf andere. Das finde ich sehr interessant. Das heißt in anderen Worten, wir achten auf uns, indem wir, wie hier jetzt, einen achtsamen Kontakt pflegen zu unseren inneren, zu unserer inneren Welt, zu unseren Gedanken, Gefühlen und Empfindungen. Das heißt, wir führen unsere innere Welt in Richtung mehr Heilsamkeit, in Richtung mehr inneren Frieden. Und indem wir das tun, achten wir direkt auf andere. Das ist die Aussage hier. Also, indem wir auf uns selbst achten, achten wir auf andere. Also unsere innere Praxis hat eine heilsame Auswirkung auf andere. Dann fährt die Lehrrede fort, natürlich mit der Gegenfrage. Wie achtest du auf dich selbst, indem du auf andere achtest? Und die Antwort des Buddha ist durch Geduld, durch Gewaltlosigkeit, durch Wohlwollen und durch Mitgefühl. Das heißt in anderen Worten, wir achten geduldig, gewaltlos, wohlwollend, mitfühlend auf andere, wenn wir das tun. Wir wenden uns also der Welt um uns herum mit Geduld, Gewaltlosigkeit, Wohlwollen und Mitgefühl zu und schützen dabei die Welt auf diese Weise. Ist klar, wir tun der Gutes. Wir achten auf ein heilsames, sorgfältiges Verhalten in der Welt und das hat tut nicht nur außen gut, der Welt gut, nämlich indem wir uns so auf die Welt beziehen, achten wir direkt auch auf uns selbst. Also er beschreibt diese Wechselwirkung. Das tut uns selbst auch gut. Und das ist das, was ich anhand dieser Belehrung zu verstehen glaube, dass es sowohl die sorgfältige Achtsamkeit gegen innen braucht, als auch die sorgfältige Achtsamkeit gegen außen. Für eine umfassende, heilende Sorgfalt, die Ajahn Suchito hier beschrieben hat. Und natürlich, auch wenn ich seit einiger Zeit aufgrund der Weltlage vermehrt meinen Blick nach außen richte und mich frage, was ich da für eine bessere Welt tun kann, sollte ich doch nicht dabei vergessen, dass ich meine Hilfe im Außen unbedingt abstützen sollte auf das, was im Innen ist bei mir. Also auf meine innere Praxis auch Acht geben. Auf die Fähigkeit, gleich wie die Akrobatin in diesem Gleichnis, die da oben balanciert, selbst in Balance zu bleiben. Also dass sie wirklich zuerst auf sich selbst, sie hat nämlich ihrem Lehrmeister gesagt, hey, Moment, stimmt nicht, was du sagst, man soll nur auf die andere Person achten, sondern sie hat ihn korrigiert, recht keck, und hat gesagt, nein, indem wir auf uns selbst achten, achten wir aufeinander. Also die hat das begriffen und wie die Akrobatin eben, dass wir uns selbst auch in Balance halten. dass wir uns selbst regulieren, dass wir uns selbst um unseren inneren Haushalt kümmern. Uns wirklich, das ist eine Aufgabe, die wir fassen. Da haben wir Verantwortung, da haben wir auch direkte Möglichkeit, dass wir unser eigenes Innere versuchen, heilsam zu gestalten. Es braucht manchmal Mut. Es braucht nämlich Mut mit diesem Beispiel jetzt, und es ist ein simples Beispiel mit diesen Wahlen, zu sagen, ach, es tut mir leid, aber ich mag nicht mehr hören davon. Weil ich merkte, mein innerer Haushalt ist aus dem Lot. Ich schlaf nicht mehr gut. Es kostete mich Mut und ein bisschen, ja, ich war ein bisschen beschämt, weil mein Mann konnte noch längstens sich dem zuwenden. Also, dass wir das nicht vergessen und umgekehrt auch nicht vergessen, dass die innere Praxis nicht getrennt werden kann von der Geduld, von der Freundlichkeit, von der Gewaltlosigkeit, vom Mitgefühl, das wir nach außen tragen, dass wir gewillt sind, in unsere Kontakte zu bringen, dass wir versuchen, dort auszudrücken, dass wir auch dort praktizieren. Weil es kommt außen natürlich zugute, aber es wirkt auch wieder auf uns zurück. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Eine Situation, in der es keine Rolle spielt, in welche Richtung wir sorgfältig sind, weil die Sorgfalt an und für sich zählt und von Wert ist und überall gebraucht wird, nach innen, nach außen und gleichzeitig. Zum Abschluss, Sorgfalt und eine fürsorgliche Achtsamkeit können zu einer grundlegenden inneren Haltung werden, wo wir eben mit einer Türfalle praktizieren, mit einem Schritt, den wir machen, mit einer Handreichung, die wir nach außen machen und die eine Wirkung auf uns hat, weil es Sorgfalt ist, was wir ausdrücken. Und diese Haltung, die Sorgfalt, diese Haltung, die begegnet dem inneren wie äußeren Erleben mit einer wachen Offenheit, Respekt, Wohlwollen, Mitgefühl, Geduld. Und diese Haltung, denke ich, kann unserem Dasein eine Würde verleihen, einen Wert geben, unserem Leben einen Sinn verleihen, auch wenn die Lebensumstände ungünstig sind und wir vielleicht zweifeln, ob das etwas bringt. Aber dass wir uns einfach darin verankern und es hochhalten. Und das kann uns auch Hoffnung geben, auch wenn Gelingen nicht garantiert ist. Und hierzu zum Abschluss ein Zitat von Václav Havel. Das war eine wichtige Figur in Polen, als es um die Wende ging. Er da sehr viel bewirkt hat, eben mit dieser Haltung, und ich wiederhole das Zitat zweimal, noch nach ein bisschen Ruhe nochmals, nicht so ein einfaches, aber ein tiefes. Hoffnung in diesem tiefen und kraftvollen Sinne ist nicht das Maß unserer Freude über die gute Wendung der Ereignisse und unsere Bereitschaft, in Unternehmen zu investieren, die sichtbar auf frühen Erfolg zusteuern, sondern das Maß unserer Fähigkeit, etwas zu verfolgen, weil es gut ist, und das nicht nur, weil es garantiert gelingt. Hoffnung in diesem tiefen und kraftvollen Sinne ist nicht das Maß unserer Freude über die gute Wendung der Ereignisse und unsere Bereitschaft, in Unternehmen zu investieren, die sichtbar auf frühen Erfolg zusteuern, sondern das Maß unserer Fähigkeit, etwas zu verfolgen, weil es gut ist, und das nicht nur, weil es garantiert gelingt.